Wir wollen uns noch einen Moment der Ruhe und des Gebets nehmen. Vater, hab Dank, dass du uns zusammenstellst, dass wir deine Gemeinde sind, die miteinander dich lobt, dich preist, dich feiert und immer wieder zusammenkommt, um erfüllt zu werden von deinem guten Wort, von deiner Kraft, deinem Geist. Hab auch Dank für die Sonne, für die Wärme, für das Licht, welches uns erfreut und erfüllt. Und so segne nun diese Zeit hier. Segne dein Wort, dass es Frucht trägt in unserem Leben und wir dich erleben. In Jesu Namen. Amen. Ihr habt es von Günther schon gehört. Der Sonntag Oculi steht unter dem Thema der konsequenten Nachfolge und von dem Wort her das Auge. Worauf schaust du? Wohin siehst du? Wovon wird dein Blick gefangen und angezogen? Und das Schöne ist, wenn wir jemanden nachfolgen, schauen wir auf diese Person, um den gleichen Weg zu beschreiten und hinterherzugehen. Das heißt, das hängt wunderbar miteinander zusammen. Doch geht es hier nicht nur um die Augen, die wir im Kopf haben, mit denen wir all das in dieser Welt sehen, sondern auch den Augen unseres Herzens. Worauf schaut dein Herz? Worauf richtet sich dein Herz aus? Worauf bist du fokussiert? Wo folgt es nach? Ist es ausgerichtet auf Gott, auf Jesus, auf das Kreuz? Oder ist es ausgerichtet auf diese Welt, auf die verschiedensten Begierden, Gelüste, Versuchungen, die uns in dieser Welt entgegenkommen? Woran hängst du dein Herz? Und was folgst du nach? Und für diesen Text und für dieses Thema habe ich uns ein paar Verse aus dem 1. Petrusbrief mitgebracht. 1. Petrus 1, 13 bis 21. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten, und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen, und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Ein paar schöne Verse. Und wir teilen diesen Text so zwischen 17 und 18 einmal auf in zwei Hauptteile. Und das Erste, was uns hier in diesen Versen entgegenspringt, mir jedenfalls in der Vorbereitung, war die Frage, was ist heilig? Denn hier steht es mehrfach, ihr sollt ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Ihr sollt heilig sein, weil ich es bin, sollt ihr es auch sein. Doch was ist dieses heilig eigentlich? Wodurch wird es bestimmt, was dazugehört? Und wie kommen wir dahin? Und wie kommen wir an den Punkt, uns selbst heilig nennen zu können? Nun, zunächst können wir einmal ganz plump unterscheiden zwischen heilig auf der einen Seite und profan auf der anderen. Dabei steht profan für weltlich, für etwas, was nicht dem Glauben oder dem Gottesdienst dient, was keinen religiösen Charakter hat. Also diese Welt, die wir sehen, in der wir leben, ist die profane Welt. Und das Reich Gottes, all das, was mit ihm zusammenhält, hängt, das ist heilig. Manche sagen auch einfach diese göttliche Sphäre, in der wir uns dann bewegen oder die dazukommt. Denn Gott steht ja über dieser Welt. Gott ist nichts, was wir in dieser Welt hier so greifen oder finden können, sondern der alles umspannt, der als Schöpfer dieser Welt gilt, der so viel größer, mächtiger und unbegreiflich ist als alles, was wir hier vor unseren Augen sehen können. Das ist ja klar. Das kann man ja gut trennen. Doch wie sieht es mit jenen Dingen aus, die in dieser Welt sind? Sollte nicht so eine Gemeinde wie unsere ein heiliger Ort der Gottesbegegnung sein? Eine heilige Stätte, an der wir in Kontakt kommen mit diesem großen Gott? Und doch sind wir ja in dieser Welt hier, sind wir ein Teil davon und nicht abgehoben oder abgegrenzt. Nein, wir wollen ja vielmehr für diese Welt da sein, dass sie alle den heiligen Gott kennenlernen können. Und zudem ist ja nicht nur Gott heilig, sondern noch so viel mehr. Dieser Begriff umspannt so einiges. Und in der Bibel finden wir natürlich so einige Belegstellen für die verschiedensten Dinge, die heilig sein können. Bei Gott ist das klar. Doch es können ganze Völker, ganze Massen an Menschen sein, die heilig sind. Einen ersten Beleg dafür finden wir in Römer 1, Vers 7. Als Paulus sie anspricht mit: Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ganze Massen, ganze Völker werden in der Bibel auch als heilig bezeichnet, weil sie zu Gott gehören, weil er sie erwählt hat, weil er auf ihrer Seite steht. Josua 3, Vers 5 finden wir auch noch so etwas. Doch nicht nur ganze Völker sind damit hineingenommen, auch einzelne Personen sind herausgehoben. Jeremia 1, Vers 5. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt. Es geht noch weiter. Der König Elisa. Und sie sprach zu ihrem Manne: Siehe doch, ich merke, dass dieser ein heiliger Mann Gottes ist, der beständig bei uns durchzieht. Einzelne Personen, die Beispiele für heilige oder geheiligte Menschen in der Bibel sind vielfältig. Das nur ein kleiner Einblick. Und bei allem kommt hinzu, dass es Menschen sind, die mit Gott in Verbindung stehen, von ihm berufen sind, eingesetzt als Propheten, als Könige, erwählt als ganzes Volk, mit hineingenommen in den Bund, weil wir an ihn glauben und erlöst sind. Doch nicht nur Menschen betrifft etwas Heiliges. Auch Orte können heilig sein. Wir kennen es vielleicht aus dem Tempel, das Allerheiligste. Ein Ort, wo Gott anwesend ist und wo nur der Priester, der hohe Priester, einmal im Jahr hineingehen durfte. Oder eine der schönsten Geschichten, wie ich finde, und Aussagen, als Mose Gott begegnete im brennenden Dornbusch. Da sagte Gottes Stimme zu Mose: Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Das finde ich immer wieder schön, dass dieser Ort, an dem Gott anwesend ist, an dem seine Herrlichkeit Präsenz gewinnt, heilig ist, der ganze Ort. Und geht noch weiter, es gibt auch heilige Zeiten. Das beste Beispiel dafür, der Sabbat. Der siebte Tag, der Ruhetag, das steht in 1. Mose 2, Vers 3, und am siebten Tag ruhte Gott und heiligte diesen Tag. In Hesekiel 20,20 lesen wir so etwas Ähnliches: und heiligt meine Sabbate. Also auch Zeiten sind heilig, können heiligen Charakter haben, wenn sie von Gott eingesetzt wurden oder für ihn genutzt sind. Wir haben auch noch Gegenstände, wie die Bundeslade zum Beispiel, weil dort ja Gottes Gegenwart vor Ort ist. Und wir merken schon, bei all diesen Dingen, die nun heilig sein können, zieht sich eine Sache wie ein roter Faden durch. Gott. Gott, der Vater, der Schöpfer von Himmel und Erde, ist überall dabei. Ist entweder anwesend, hat seine Finger im Spiel, oder es betrifft Menschen, die für Gott leben, die für ihn sich einsetzen und ihr Leben gestalten. Gott ist das heilige, verbindende Element in all dem. Also wenn wir bei ihm sind, mit ihm zusammen durchs Leben gehen, sind wir heilig? Hier im 1. Petrus steht es doch auch, dieses Zitat: Weil ich heilig bin, sollt auch ihr heilig sein. Seine Heiligkeit geht auf uns über, sodass wir dieses durch und durch geheiligte Beispiel folgen. Und so richten wir doch unseren Blick auf ihn. So richten wir unser ganzes Leben aus an ihm, an seinem Vorbild, an dem, was wir von ihm wissen, wie wir ihn erleben, und folgen ihm nach. Wir sind geheiligt, weil wir Ja sagen zu seinem Willen. Nicht mehr sagen, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und so werden wir mit hineingenommen in ein geheiligtes Leben. Und auch diese restlichen Verse 13 bis 17 zeigen uns das auf. Sie zeigen uns eine Umkehr von den eigenen eigensüchtigen Wünschen. So schreibt es Petrus hier. Genau dieses Ding. Nicht mehr mein Wille geschehe, sondern deiner, Gottes Wille. Der soll Raum gewinnen, der soll geschehen. Es ist eine Umkehr weg von den weltlichen Gelüsten, von all dem, was wir hier erleben, was uns in Versuchung führt, womit wir uns Tage, wochenlang beschäftigen können und doch nichts erreichen. Es gibt so vieles, was uns ablenkt, was uns als Götzen dient, aber uns nicht gut tut. Und seine Hinkehr zu Gott. Und das nennen wir ja allgemein Bekehrung. Genau dieser Akt, diese Umkehr von den eigenen Werten, von dem eigenen Leben hin zu Gottes Willen, ihm alles hinzulegen. Nun kann das jeder von uns so deutlich aussprechen? Kann das jeder von uns so im eigenen Leben sehen, diese 180-Grad-Wende, einmal das gesamte Leben umzugestalten? Ich selbst bin atheistisch aufgewachsen. Ich kenne das Leben ohne Gott. Ich kenne das, was Petrus hier beschreibt. Eure Wünsche aus eurem Leben, als ihr noch nicht Christus kanntet. Und es war eine 180-Grad-Wende, die ich durchmachen durfte. Und ich bin dankbar dafür. Doch wie steht es mit euch, die ihr im Glauben aufgewachsen seid? Habt ihr auch solch einen Punkt in eurem Leben, wo ihr sagt, und hier war ein Wendepunkt. Und hier habe ich noch einmal ganz bewusst und sehr deutlich Ja gesagt. Ja zu Gott, Ja zu Christus, Ja zu seinen Wegen und seinem Willen. Oder war das vielmehr ein schleichender Prozess, der durch eure Prägung, die ihr hattet, euch von Grund auf diesen Wegen begleitet hat? Ich würde niemals sagen, das eine ist besser als das andere, dass jeder einmal diese radikale Wende durchmachen muss. Es ist doch schön, wenn man von Kindesbeinen an die Liebe Gottes kennenlernt und mit ihr aufwachsen darf. Und dennoch gibt es bestimmt bei jedem von euch einen Punkt, wo ihr ganz entschieden Ja gesagt habt. Nicht einfach nur mitgeglaubt habt mit euren Eltern, euren Freunden, eurer Gemeinde, sondern begannt, einen eigenen Glaubensweg zu beschreiten. Eigene Schritte im Glauben mit Gott und mit Jesus zu gehen. Und das ist etwas Wundervolles. Und so lasst uns diesen Sonntag nutzen, der die Mitte der Passionszeit darstellt, der den Wendepunkt der Passion darstellt. Wir schauen zurück. Wir schauen auf das, was bereits war. nicht nur auf die letzten 3 Wochen in dieser Passionszeit, sondern auch auf unser ganzes Leben und schauen, wo hat uns Gott begleitet, wo haben wir ihn erlebt, wo war er bereits da und sind wir Schritte gegangen. Und wo waren diese Schlüsselereignisse, wo du ganz bewusst Ja gesagt hast zu ihm? Und das noch einmal bewusst zu werden, sich bewusst zu machen, wo der Herr an dir, in dir, mit dir gewirkt hat und so gute Wege gingest. Denn auch dies wahrzunehmen ist ein Teil deines Weges mit Gott. Und das immer wieder einmal zu betrachten und ermutigt zu werden, da war er bereits da. Ist doch wundervoll. Es ist ein Teil deines Weges, ein geheiligtes Leben zu führen, weil dort hast du bewusst dich für ihn entschieden. Und das ist ja auch das Wichtige in der Passionszeit. Es geht ja um Verzicht. Verzicht von den alten Mustern, die uns diese Welt gelehrt hat. Verzicht von Dingen, die uns abhalten, auf Gottes Wegen unterwegs zu sein. Doch nicht nur verzichten, sondern neu füllen lassen. Neu erfüllen lassen mit seinem Geist, seiner Liebe, seiner Herrlichkeit, mit seiner Weisheit. Und das Leben umzugestalten, um ihm näher zu kommen. Und deswegen ist auch diese Frage hier schön. Bist du denn heute noch wachsam und setzt deine ganze Hoffnung auf die Gnade, welche uns durch Gott am Kreuz in Jesus gegeben und erwiesen wurde? Setzt du deine ganze Hoffnung auf all das, was am Kreuz geschehen ist, wie du erlöst wurdest? Denn hier in der Mitte der Passion schauen wir nicht nur zurück, sondern auch nach vorn. Richten unseren Blick aus auf das, was an Ostern am Kreuz geschehen ist, wo wir erlöst und befreit und neu verändert und ergriffen wurden. Und da schauen wir vor allem auch auf den, der wahrhaft heilig ist, auf den Sohn Gottes. Wir richten uns auf sein Leben aus und das ist Nachfolge, auf seinen Wegen zu gehen. Im zweiten Teil dieser Verse, in 18 bis 21, kommt nochmal so ein kleiner Perspektivwechsel mit hinein und ein schöner Übergang zu dem Abendmahl, was wir heute feiern. Als wäre es von Gott geführt worden, dass das so schön zusammenpasst heute. Denn wir blicken nach vorn. Wir blicken darin aufs Kreuz zum Mahl. Und Petrus spricht hier von dem Preis des Loskaufs. Das war nicht irgendein weltlicher Schatz. Nicht Gold, nicht Silber, nicht Geld, nicht irgendwelche Edelsteine oder andere Schätze, die heute hoch gehandelt werden. Nichts in dieser Welt hätte genug Wert gehabt, um diesen Preis zu zahlen. Manche Menschen sagen ja, jeder Mensch hat seinen Preis. Man muss ihn nur hoch genug ansetzen. Ich aber sage, mit keinem Mittel dieser Welt kann ein Menschenleben aufgewogen werden. Und deswegen ging Gott, dem alle Möglichkeiten offenstehen, auch diesen Weg, hat Christus gegeben. Das einzige Opfer, das einzige Lösegeld, was stark genug war, um uns alle zu erlösen, um uns alle freizukaufen. Mit seinem Blut sind wir befreit. Hat die Sünde, die Schuld, die Welt, das Böse keine Macht mehr über uns, sondern sind wir befreit in seiner Herrlichkeit. Nur dies war wertvoll genug, nur dies war ein groß genuger Schatz, um die Schuld aller Welt zu begleichen. Und den hat er gerne für uns gegeben. Den hat er gerne für dich gegeben, sodass du wieder zu ihm kommen kannst, sodass du befreit durch diese Welt gehen kannst. Und hier ist es nun auch wichtig zu verstehen, dass dieses Opfer nötig war, nicht nur um uns zu befreien, sondern uns überhaupt erst zu ermöglichen, dieses heilige Leben führen zu können. Nur weil Christus kam, nur weil er kam, starb und siegte, ist es uns möglich, auf die Wege uns zu begeben, ein heiliges Leben zu führen. Für niemanden von uns wäre es möglich gewesen, das aus eigener Kraft zu schaffen, genug zu leisten, genug zu erwirtschaften, es aufzuwiegen und zu bezahlen. Es ist Geschenk. Es ist Gnade, die er gegeben hat für dich. Erst durch dieses Opfer ist es uns möglich, an diesen Tisch zu kommen, der reich gedeckt ist. Denn Abendmahl ist auch immer Erinnerungsmahl, an dem wir uns noch einmal ganz bewusst werden, was Christus am Kreuz getan hat, welches Opfer Gott gegeben hat für dich, für die ganze Welt, was er dort vollbracht hat. Dass wir es nicht einfach nur feiern, weil es gerade dran ist, sondern uns ganz bewusst vergegenwärtigen, Christus ist für meine, für deine, für unsere Schuld gestorben. Und das Schönste daran ist, es ist etwas Unvergängliches gewesen. Der Preis ist bezahlt. Es muss nicht wiederholt werden. Es verliert nicht irgendwann seine Wirkung oder seinen Wert. Wir können uns heute immer noch darauf berufen, der Preis ist bezahlt und du bist eingeladen, anzukommen, Platz zu nehmen und Ja zu sagen. Und wir sind nicht nur dadurch errettet und erlöst, ja noch viel mehr geschieht durch das Opfer Christi. Uns wurde der Glaube geschenkt. Uns wurde der Glaube an ihn überhaupt erst ermöglicht. Ein Glaube, der hält, der trägt, der durch all die Stürme deines Lebens hindurch begleitet und sie durchsteht. Der dir hilft, der an deiner Seite bleibt, der führt, der Sicherheit und Gewissheit gibt. Und noch so vieles mehr. Jeder von uns weiß doch ganz genau, was der Glaube für dich bedeutet, was er in deinem Leben bereits alles Gutes und Großes vollbracht hat. Und ist das nicht immer wieder Grund genug zu danken? Danke zu sagen, was er uns ermöglicht hat, dass wir glauben können, dass uns das geschenkt wurde. Daran denken wir im Abendmahl, daran danken wir im Gebet. Und so lass uns heute zu Oculi diesen Blick wagen, den Blick zurück in das eigene Leben, wo Gott da war, wo sein Wille Raum gewann, wo du begonnen hast, auf geheiligte Wege dich zu begeben und wo er immer wieder da war. Und wir wagen den Blick nach vorn ans Kreuz, wo er den Preis für dich gezahlt hat, dass du frei bist, erlöst, gesegnet, dass du glauben kannst. Und all das mündet ein in das Abendmahl, welches wir gleich miteinander feiern, um uns zu erinnern, wie gut der Herr ist. Amen.